Wir machen ja eine Predigtreihe und in dieser Predigtreihe beschäftigen wir uns mit dem Brief, den Paulus geschrieben hat. Wie wir gehört haben, nicht nur eigentlich an die Gemeinde in Epheser, so aber zumindest kennen wir ihn. Und die Epheser waren sicherlich auch die Gruppe, die Gemeinde, die diesen Brief erhalten hat. Wenn ich nun mich mit dem 4. Kapitel beschäftigt habe, denke ich einmal, habe ich so nach dem Gefühl her den Kern des Briefes letztendlich erhalten. Worum geht es so nach meinem Verständnis in diesem 4. Kapitel? Es geht darum, glaube ich, um die Fragestellung, wie Gemeinde funktionieren soll. Und dazu gibt es so theoretische Aspekte und praktische Aspekte. In der Schriftlesung haben wir die praktischen Aspekte gehört. Ich will jetzt einmal anfangen. So ganz grob gesehen gliedert sich der Brief so in dieses Kapitel in drei Teile. Der erste Teil hat einen wichtigen Aspekt, Kern, Gemeinde und Einheit und was Jesus tut. Der zweite Abschnitt handelt von dem Menschen, dem alten und dem neuen Menschen. Und der dritte Abschnitt beschäftigt sich sozusagen, was hat das für praktische Konsequenzen? Beginnen wir einmal. Paulus sagt, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn. Diese kleine Bemerkung hat mich zum Nachdenken angeregt. Wenn Paulus darauf Bezug nimmt, dass er gefangen ist, in Gefangenschaft ist, so ist das für mich so ein Zeichen, wenn der ausdrücken will, es ist nicht mehr viel Zeit da. Ich bin in einer großen, schwierigen Situation. Und was ich jetzt sage, ist sozusagen etwas ganz besonders Wichtiges. Das ist nicht, weil ich keine großen Möglichkeiten habe, muss ich mich beschränken und ich beschränke mich auf das Wichtige. Dann hören wir einmal hin, was nun? Da heißt es dann weiter im Vers 1. Wandelt würdig der Berufung, durch die ihr berufen worden seid. Das heißt also, er sagt, die Christen, die Gläubigen, die im Reiche Gottes sind, sind berufen worden. Und mit der Berufung ist es also so, dass es nicht nur eine Entscheidung des Menschen ist, zu Gott zu kommen, sondern andererseits, dass Gott Einfluss nimmt und den Menschen sozusagen hinzuzieht. Aber wenn ein Botschafter beispielsweise berufen wird, dann ist er nicht frei zu handeln, so wie er will, sondern er ist gebunden an den Weisungen der Regierung, die ihn entsandt hat. Und dieser Aspekt zeigt sich auch in diesem ganzen 4. Kapitel wieder. Es geht darum, dass also der Mensch nicht autonom handelt in dem, was also er in der Gemeinde an Aufgaben, an Tätigkeiten tut, sondern er ist sozusagen weisungsgebunden von dem, der ihn berufen hat, von Gott. Und nun interessanterweise kommt etwas, eigentlich wissen wir es alle und eigentlich tun wir es viel zu selten. So mindestens ist das für mich. Er sagt weiter, also wartet würdig der Berufung, durch die ihr berufen worden seid, und nun mit aller Demut und Sanftmut. Mit Langmut einander in Liebe, und wie geht's weiter? Ertragend. Ein Problem ist also, was halten wir von uns selbst? Demut also ist also die Erkenntnis, wie ich wirklich in Gottes Augen bin. Es ist nicht so, dass es darum geht, die Einstellung zu haben, ich bin nichts, sondern ich soll die Einstellung erkennen, die Gott mir gegeben hat. Die Stellung, die er mir gegeben hat, ist die eines Kindes Gottes. Aber weil Geschwister untereinander eben halt Geschwister sind, ist nicht ein Geschwister so weit höher als der andere, wie der König, der in Gottes Gnaden regiert und dann alle unterjocht und ausnutzt, sondern es gibt eine Art Augenhöhe, auf die sich alle befinden. Diese Einstellung soll in uns leben. Und er sagt, mit Sanftmut und mit Langmut einander ertragen. Langmut heißt geduldig sein, über einen langen Zeitraum. Das heißt, dieses Problem, einander ertragen zu müssen, ist nicht etwas Punktuelles, so für den Augenblick. Es wird wahrscheinlich unser ganzes Leben als Christen in der Gemeinde begleiten, als ein Thema. Und wir können uns diesem nicht entziehen. Und das Interessante ist, in Liebe ertragen, das ist manchmal nicht so, dass es Zuckerschlecken ist, eine Kleinigkeit. Manchmal ist der eine in seiner Art und Weise so, dass man sich die Haare raufen möchte. Aber Gott erwartet es von uns, dass wir in Liebe aufeinander zugehen, miteinander umgehen. Und sag ich einmal, das Runterschlucken aus, nun kommt es nicht aus einem blinden Gehorsam, sondern aus einem Fundament heraus, aus dem unser Leben gegründet sein, die Liebe. Weil es eine Liebe unter uns gibt, die wir von Gott empfangen haben, soll daraus als Ergebnis eben halt diese Haltung erwachsen, das, was mich an den anderen ärgert, was mich an dem anderen belastet, tragen zu können, ohne, wie wir ganz hinten im vierten Kapitel lesen werden, ohne bitter zu werden. Es geht darum, wie Gemeinde funktioniert. Wenn das nicht gegeben ist, funktioniert Gemeinde nicht. Es wird Spaltung geben, es wird Entzweiung geben, es wird Streit geben. Und nun kommt es, bemüht die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu bewahren. Wir haben alle einen Geist von Gott her bekommen. Und das soll sozusagen auch eine Einheit sein. Wir werden gleich nochmal darauf zu lesen kommen. Was er hier sagt, ist, dass der Frieden sozusagen uns zusammenhält. Wenn Frieden in der Gemeinde ist, dann ist die Gemeinde darin zusammengehalten. Aber wenn das sozusagen zerreißt, der Frieden, zerreißt auch sozusagen unsere geistliche Verbundenheit. Wir zerfallen in Teile, wie Paulus das von den Korinthern schreibt. Die einen, die es mit Apollos halten, die anderen, die es mit Paulus halten, oder die ganz Speziellen, die sich nur an wie sie glauben, an Jesus halten. Aber dann funktioniert es nicht. Und das ist ihm wichtig. Und jetzt nämlich sagt er im Vers 4, warum es ist, so natürlich eigentlich zusammenzuhalten. Es ist ein Leib. Es gibt nur ein Leib Christi. Christi ist nicht in 3, 4 Personen gekommen. Es gibt nur eine Gemeinde als Leib Christi, sagt er die Aussage. Das heißt, die Vorstellung, es gibt Katholiken, es gibt evangelische Kirche und so weiter, ist eine Vorstellung, die sich mit diesem Text nicht deckt. Eigentlich gibt es nur eine einzige Gemeinde. Und das ist die Jesu Leib bildet. Und es gibt einen Geist, nicht zwei Geister, ein Geist für den Juden, ein Geist für die Nichtjuden, ein Geist für die Männer, ein Geist für die Frauen. Es gibt einen Geist und eine Hoffnung, zu der wir berufen worden sind. Es gibt nur ein Ziel und das Ziel heißt, für jeden Einzelnen gleich, das Reich Gottes in seiner Vollendung zu erreichen, in der Gemeinschaft mit Jesus und ihm zu leben. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater, der über allen und bei allen und in allen ist. Dieses ist, sag ich mal, ein wichtiger Aspekt. Aus der Medizin kennen wir, sag ich einmal, gewisse Krankheiten. Rheuma ist uns ein Begriff. Es gibt eine Krankheit, die heißt PSC, primär sklerosierende Cholangitis. Was zeichnet diese Krankheiten aus? Das zeichnet sie aus, dass sie sogenannte Autoimmunkrankheiten sind. Der eigene Körper entwickelt Abwehrkräfte gegen andere Teile im Körper. Und das führt wie bei der PSC dazu, dass man normalerweise daran verstirbt. Der Leib Christi zerstirbt, wenn die Glieder gegeneinander kämpfen. Und was macht der Arzt? Er gibt in dem Falle Immunsuppressiva zum Beispiel. Das heißt, damit werden Teile im Körper, die nämlich diese Aggression ausüben, ausgebremst. Um es mal so zu formulieren. Vielleicht habe ich mir überlegt, ist es so, dass auch Gott mich ausbremsen muss, wenn ich eine Gefahr für die Einheit der Gemeinde bin. Das muss sein, sonst geht die Gemeinde zugrunde. So, und jetzt kommen wir zu einem anderen Aspekt, den er hinsichtlich Gemeindeexistenz und Gemeindewachstums beschreibt. Jedem Einzelnen unter uns, also jedem, Anja, Ingrid, Joachim, Herbert, Holger, jeden ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi verliehen worden. Und nun zitiert er eine Stelle aus dem 68. Psalm. Ist, sag ich einmal, aus Zeitgründen will ich darauf nicht eingehen. Das Resultat ist, Christus gibt den Einzelnen gewisse Dinge. Und was gibt er ihnen? Er schreibt in Vers 11, und er hat die einen zu Aposteln bestellt, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, andere zu Hirten und Lehrern. Diesen Gedanken kennen wir. Jeden Einzelnen von uns gibt Gott eine Aufgabe, eine, die er im Leib Christi begleiten soll. Und nun aber die interessante Frage, wozu gibt er es ihnen denn? Um die Heiligen auszurüsten. Das können wir noch verstehen. Das heißt, er will die Heiligen ausrüsten. Das heißt, Gott sorgt dafür, wie zum Beispiel für Arbeiter, dass sie die Instrumente haben, Spaten, Rüttler und so weiter. Er gibt ihnen auch die Ausbildung, damit sie ihre Aufgabe wahrnehmen können. Interessant ist jetzt, um die Heiligen für das Werk des Dienstes auszurüsten. Da fiel mir so aus meiner Schule der Gedanke der Produktionsgüter ein. Das sind also Dinge, die hergestellt und verkauft werden, nicht damit sie sozusagen verbraucht werden im Geschäft, sondern um andere Dinge damit herzustellen. Zum Beispiel, ich baue einen Elektromotor. Dieser Elektromotor wird dann irgendwo in der Kreissäge eingebaut, um wiederum damit produktiv zu sein. So verstehe ich diesen Werk, diese Dinge. Apostel, Hirten und Lehrer sind gegeben, um die Heiligen für das Werk des Dienstes auszurüsten. Das heißt, damit sie selber produktiv sein können, arbeiten können im Reiche Gottes. Das Ziel der Arbeit ist also nicht, sag ich einmal, einen Christen zu schaffen und ihn hinzusetzen auf den Stuhl bis zum Ende, sondern er soll aufbereitet sein, um einen Dienst innerhalb des Reiches Gottes tun zu können. Und dafür sozusagen schafft Jesus die Voraussetzung, rüstet andere Menschen auf. Und wir sind auch aufberufen, mit unseren Gaben wieder andere auszurüsten, damit auch sie ihre Aufgabe erfüllen können. Entschuldigung, ich habe die Nase voll. Und nun kommt es weiter, bis wir insgesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Für die Auferbauung des Leibes Christi. Ist klar, der Leib Christi wird dadurch aufgebaut, dass wir unsere Aufgabe erfüllen. Wenn wir als Finger berufen sind, sollen wir Finger sein. Wenn wir Zeh sind, sollen wir Zeh sein. Wenn wir Ohren sind, sollen wir Ohr sein. Und so vollzieht sich sozusagen der Aufbau der Gemeinde. Und nun kommt etwas. Wir sollen nicht mehr Unmündige sein. Wenn wir ausgerüstet sind, gibt uns Gott Autorität. Das Verständnis gibt uns das, versetzt uns in die Lage, im Sinne Gottes tätig zu sein. Es ist also nicht so der Gedanke, oh Herr, hilf mir, soll ich heute Morgen dem Psalm 67 oder 139 lesen? Um es mal überspitzt auszulesen. Er gibt uns Verantwortung, Verständnis für das, was wir zu tun haben. Wir sollen Erwachsene sein im Glauben, die in der Lage sind, die Aufgaben, die anfallen, zu erkennen und diese Aufgaben auch wirklich anzunehmen und zu erfüllen. Und dazu gehört Mündigkeit. Wir hatten uns mal auf die Fahne geschrieben, eine mündige Gemeinde zu sein. Dieses fußt auf diesen Text. Und nun schreibt er, wir sollen nicht mehr Unmündige sein. Wie auf Wellen hin und her geworfen und umhergetrieben vom jedem Wind der Lehre, ist klar. Wer nicht wirklich drinne steckt in der Materie, ist anfällig für diese Lehre oder für eine andere Lehre, ist anfällig für diese Aussage oder eine andere Aussage. Wenn man es erfasst hat, ist man davor gefeit. Und das Schlimme ist, wie in der Winterlehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch Schlauheit zu Verführung in Irrtum. Durch Schlauheit in Verführung im Irrtum ist ein großes Problem. Wir glauben, wenn wir fest im Glauben sind, lange Zeit dazugehören, das könnte uns nicht passieren. Aber erinnern wir uns, was David passiert ist mit Bathseba? Ich habe neulich gezappt, also das heißt so durch verschiedene Sender gegeben, und bin dann an eine Werbung gekommen. Und dort war eine schöne Frau, die machte Werbung dafür, ein Date zu machen mit ihr. Eine sozusagen Prostituierte. Und sie sagte, das kann auch alles so im Geheimen, wenn ich mich richtig erinnere, passieren, das muss man nicht wissen. Und wenn man sich darauf sozusagen einlässt, dann kommt wieder neuer Schwung in das Leben des Mannes. Und so weiter. Ich habe mir über gefragt, habe ich mich verhört? Bin ich auf dem falschen Planeten? Nein, das ist so. Und wir werden dieses Beispiel noch weiter verfolgen. Das hat mich nämlich ziemlich, sag ich mal, erregt. Und es zeigt aber im Grunde genommen, es steckt in dem Wort, was Paulus sagt, Wahrheit drinne. Da ist List und Verführung drinne und selbst hart gestandene Menschen im Glauben sind auf diese Tücke reingefallen. David ist ein wunderbares, trauriges Beispiel, wie das passieren kann. Also, das heißt immer mitdenken. Mitdenken, was passiert. Mitdenken, was gesagt wird und selber auf Grundlagen der Wahrheit sich ein Bild machen, wie man mit diesen Aussagen umgehen soll. Und jetzt eine Aussage, die uns ein Ziel gibt. All das passiert deshalb, was Paulus sagt, wir sollen vielmehr die Wahrheit in Liebe festhalten. Wieder Liebe. Das heißt, wenn wir eigentlich durchgehen durch das Neue Testament, ist eine Basis der Beziehung der Gläubigen untereinander zu den Menschen und zu Gott die Liebe. Das heißt, wenn dieser Grundlage nicht fehlt, wird es keinen gesunden Glauben oder eigentlich keinen Glauben geben. Wir sollen in Liebe festhalten, in allen Stücken heranwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Und nun kommt etwas, von ihm aus vollbringt der ganze Leib durch alle sich unterstützenden Gelenke zusammengefügt, durch jeden einzelnen Christen. Vollbringt der Leib, also die Gemeinde, das Wachstum nach jedem einzelnen Gliede zugemessenen Wirksamkeit. Wenn wir das tun, wozu uns Gott befähigt hat, dann wird der Leib, die Gemeinde, wachsen. Das ist eine Verheißung. Es ist sozusagen das Lebensprinzip der Gemeinde, dass von Jesus so das Leben in die Gemeinde kommt. So, bin ich endlich mit dem ersten Teil fertig. Jetzt kommen wir zu einer Analyse, die Paulus zwischen dem alten und dem neuen Menschen macht. Er sagt, dies sage und bezeuge ich im Herrn. Man möge sich das mal auf der Zunge in Anführungsstrichen zergehen lassen. Paulus hat gerade vorher gesprochen, wir sollten aufpassen, zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Und hier bekräftige ich, was ich jetzt sagen werde, ist nicht meine Meinung. Das entstammt nicht meiner Erkenntnis oder die von Apollos oder sonst wem. Es ist Jesus, der das sagt. Dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie die Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes, da sie in ihrem Denken verfinstert sind, ferngehalten vom Leben aus Gott, wegen der Unwissenheit, die ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Zwei Aspekte. Wir können nicht erwarten, dass die Welt, die an Gott nicht glaubt, in Gottes Wegen wandelt, in seinen Maßstäben bleibt und das tun will, was sozusagen von Gott her richtig ist. Sie können es nicht, weil, sagt Paulus, sie in ihrem Denken verfinstert sind und weil sie unwissend sind. Aber es gibt einen anderen Aspekt, den wir nicht vergessen und den wir auch erleben, wegen der Verstocktheit ihres Herzens. Auch das ist ein Aspekt, den man bedenken muss, dass manche Menschen nicht wollen. Und wir haben möglicherweise lange, viele Jahre auch nicht gewollt. Und durch irgendeinen Umstand hat uns Gott dann trotzdem erreicht und uns die Augen geöffnet. Und jetzt kommt eine weitere Erklärung, die das, was in dieser Welt passiert, erklärt. Und sie haben alles Schamgefühl verloren und sich der Ausschweifung ergeben zur Verübung jeglicher Unkeuschheit aus Gewinnsucht. Warum ist diese Sendung, von der ich erzählt habe, diese Wärmung gekommen? Weil Leute daran verdienen wollen. Die Auftraggeber wollen verdienen. Und sie verdienen, wenn sie viele Einschaltquoten haben. Wenn es, sag ich mal, zu dieser Frau einen, einen Auftraggeber gibt, der das koordiniert, dann verdient er daran nur, wenn er auch wirklich viele Kunden erreicht. Und sie hat sozusagen nur dann Erfolg, wenn sie es schafft, viele zu überzeugen und sich auf sie einzulassen. Aber die Grundmotivation steht hier, ist das Geld, die Gewinnsucht. Der Gott dieser Welt ist das Geld. Und darum passieren so viele Dinge. Und wird die Wahrheit, sag ich einmal, bekämpft. Denn wenn sie das stehen lassen würden, was Gott sagt, würden sie keine Kunden gewinnen und keinen Verdienst haben. Und in dem weiteren Text lesen wir davon, dass wir in Hinsicht auf den früheren Wandel ablegen sollen, den alten Menschen und den neuen Menschen anziehen sollen, der nach Gott geschaffen ist. Veränderung fragen wir manchmal, wie soll sie sein? Interessanterweise spricht Paulus irgendwie ganz merkwürdig davon. Ablegen, so wie ein Hemd, was schmutzig ist, was ich ausziehe, und ein anderes, was ich anziehe. Da wird nicht lange diskutiert, welches Material ist da drinne, wie ist die Pflegeanleitung und so weiter, welche Farbe hat es oder ich weiß nicht, was man fragen könnte. Nein, einfach ausziehen und das neue Kleid anziehen. So beschreibt Paulus eine Veränderung. Einfach tun. Fällt uns aber besonders, also mir zumindest besonders schwer. Oder fällt mir schwer. Und nun heißt es, den neuen Menschen anziehen soll, der erneuert wird durch den Geist in eurem inneren Wesen. Die Erneuerung ist also dadurch passiert, dass im Inneren des Menschen etwas passiert, im inneren Wesen. Aber wir sind nicht alleine sozusagen mit diesem Problem konfrontiert. Durch den Geist heißt es. Das heißt durch Gott, der dieses begleitet durch seine Macht und seine Kraft. Und das Interessante ist etwas. Es ist nicht nur, sag ich mal, alleine Vermeidungsstrategie. Tut etwas nicht. Legt den alten Menschen ab. Sondern es gibt, das reicht nicht. Sondern das Geheimnis besteht darin, etwas nicht zu tun und dafür etwas anderes in Angriff zu nehmen. Das heißt, wir ersetzen etwas und wir hören nicht einfach auf, etwas zu tun. Du sollst nichts tun, reicht nicht aus. Sondern du sollst etwas nicht tun, was gegen Gottes Willen ist, aber dafür etwas tun, was nützlich ist. Dieses Prinzip begegnet uns nochmal, wenn wir auf den praktischen Teil kommen. Da haben wir gelesen schon, legt die Lüge ab. Also, wenn wir uns fragen, was bringt es denn mit sich? Eine Veränderung im inneren Wesen. Wie sieht denn das aus? Wie passiert denn das? Es passiert darin ganz praktisch, dass unsere Verhaltensweisen sozusagen anders aussehen. Der alte Mensch denkt an sich. Wenn wir aber Lüge miteinander haben, wird die Beziehung zu mir und dem anderen dadurch untergraben. Wenn ich aber immer die Wahrheit sozusagen geredet habe, dann ist es verlässlich, das, was ich sage, und ich habe einen anderen Stellenwert in dem, was ich tue und was ich sage. Wir sind untereinander Glieder, das heißt, wir sind durch Sehen miteinander verbunden. Und die Kommunikation ist sozusagen eine Sehne auch zwischen den verschiedenen Gliedern. Wenn ich lüge, ist das angegriffen. Dann hält es nicht. Dann ist immer ein Misstrauen da in dem, was der andere sagt. Festigkeit sozusagen wird dadurch erreicht, dass ich, wie Jesus sagt, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Dann kann man sich darauf verlassen und auf diese Aussage aufbauen. Dann, wir sollen nicht zornig sein. Interessante Seite, euer Zorn, schreibt Paulus, soll, die Sonne soll nicht über euren Zorn untergehen. Das bedeutet, es gibt Situationen, da wo wir tatsächlich zornig sind. Aber sie sollen uns nicht davon gefangen lassen, gefangen nehmen lassen. Und darum auch gleich danach der Hinweis, gib dem Teufel keinen Raum. Der ist wie Rauch, wenn es draußen brennt, ich mache ein bisschen nur die Tür auf, schon strömt er ein. Und er will uns ersticken. Und genauso ist es, wenn wir dem Teufel Raum geben, können wir uns darauf verlassen, wird es für uns Konsequenzen haben. Wenn ich anfange, auf diese Werbung zu reagieren und sage, Mensch, die Frau sieht gut aus, man könnte doch mal ein paar Worte reden, man könnte vielleicht mit ihr über Jesus sprechen. Wehe euch, sag ich mal, so ist auch David, stelle ich mir vor, in die Falle geraten. Plötzlich ist man darin verstrickt und kommt nicht wieder heraus. Wehret den Anfängen, lautet ein Sprichwort. Ich bin schon viel weiter. Praktische Dinge. Wer ein Dieb ist, stehle nicht mehr. Interessanterweise wieder der gleiche Aspekt in dieser Sache, mit etwas aufhören. Aber es heißt gleichzeitig, man soll mit seinen Händen etwas Wertvolles schaffen, damit man dem Bedürftigen etwas geben kann. Also nicht allein aufzuhören, sondern was Positives dagegen setzen, könnte man als ein Prinzip von Umkehr bezeichnen. Aus eurem Mund komme kein faules Wort. Ausgesprochen schwierig für mich. Manchmal rede ich so daher und ehe ich mich versehen habe, habe ich jemanden verletzt. Achtet auf das, was wir sollen auf das sagen, achten, was wir sagen. Nachdenken vielleicht, ob wir nicht vielleicht einen anderen verletzen oder da die Prinzipien Gottes verletzen. Wir sollen wirklich nicht gedankenlos, sondern, sag ich mal, gedankenvoll durch unser Leben gehen, weil wir wissen, dass wir sozusagen eine andere Stellung haben, die uns durch Gott, der uns berufen hat, zugekommen ist. Wir sollen den Heiligen Geist nicht betrüben. Dieses Wort erschreckt mich, dass man das tun kann, aber es, wenn ich darüber nachdachte, ist es klar. Wenn wir eine Erkenntnis haben von Gott her und es gibt Gründe, die uns daran hindern, das zu tun, dann hindern wir sozusagen dem Geist Gottes sein Werk in uns zu tun. Wir betrüben ihn. Möglicherweise hat es schlimme Konsequenzen. Zum Schluss heißt es, alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid vielmehr gegeneinander gütig. Das heißt, gütig gebrauchen wir heute nicht mehr so häufig. Das bedeutet nach Duden mit Freundlichkeit jemanden mit Nachsicht begegnen, mit Wohlwollen auf einen zugehen. Seid gegeneinander gütig, barmherzig und interessanterweise vergebt einander, wie auch Gott durch Christus euch vergeben hat. Ich würde sagen, ich habe viel zu tun.